Dieser Podcast wird unterstützt von Wirtschaftsagentur Burgenland.
Herzlich willkommen bei Edition Zukunft Klimafragen, der Standard-Podcast über Klima und Umwelt. Ich bin Jakob Hallinger. Seit langem gehört Naturschutz zum erklärten Ziel vieler Organisationen, Städte und Staaten. Dabei ist der Begriff eigentlich falsch. Denn es sollte nicht darum gehen, die Natur zu schützen, sondern uns Menschen, sagt Ulrich Burchardt, gelernter Land- und Forstwirt und Oberbürgermeister der deutschen Stadt Konstanz, beziehungsweise Konstanz, wie die Bewohnerinnen und Bewohner sagen würden. Denn am Ende sei die Natur viel mächtiger als wir. Sie ganz zu schützen oder zu zerstören sei gar nicht möglich. Es gehe vielmehr darum, unsere direkte Umwelt zu schützen. Vor kurzem veröffentlichte Burchardt das Buch Menschenschutzgebiet – Wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird. Darin plädiert er dafür, Städte als Schlüssel für eine lebenswerte und klimaneutrale Zukunft zu sehen. Im Podcast spricht er darüber, wie das gelingen kann, was in Konstanz bereits passiert ist und warum es für Klima- und Umweltschutz vor allem auch engagierte Bürgerinnen und Bürger braucht. Herr Burchardt, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Pallinger.
Herr Burchardt, vielen Menschen ist der Begriff Naturschutzgebiet ja sehr geläufig. Sie schreiben in Ihrem Buch, das vor kurzem erschienen ist, aber von Menschenschutzgebieten. Was kann man sich da genau darunter vorstellen?
Na, ich spiele natürlich mit dem Begriff Naturschutzgebiet ein bisschen. Für mich ist das Naturschutzgebiet so ein bisschen ein Zeichen dafür, da steht ein Schild und das sagt ja eigentlich, hier ist schützenswerte Natur und da draußen bist du böser Mensch und du machst ja immer alles kaputt und bringst alles durcheinander und deshalb darfst du hier nicht rein. Und mein Buch sagt ja unter anderem, wir als Menschen sind Teil der Natur und deshalb hat es keinen Sinn, einerseits die Natur zu schützen und den Menschen auszusperren, sondern wir müssen Naturschutz oder Umweltschutz ganzheitlich denken, den Mensch als Teil davon und uns die Frage stellen, wie leben wir als Menschen in der Natur und in der Stadt so, dass wir eine gute Zukunft in einer gesunden Umwelt haben.
Sie sagen ja auch, dass man die Sicht ablehnen soll, dass der Mensch ein Schädling ist und der Natur eben nur schadet, aber hat der Mensch nicht tatsächlich schon sehr viel Schaden an der Natur angerichtet?
Ja, ohne Zweifel hat das schon sehr viel Schaden angerichtet, aber der Mensch hat ja die Wahl. Also im Gegensatz, ich spreche immer gerne vom Biber, also ziehe die Parallele zum Biber, der ja auch seinen Lebensraum sehr verändert und dabei auch viel kaputt macht übrigens. Aber wir als Menschen haben die Wahl und wir können es eben auch besser. Und mein Buch ist ja eigentlich ein positives, ein konstruktives Buch, das sich mit der Frage beschäftigt, wie könnten wir es denn besser machen? Denn wir wissen ja, dass wir es können und wir haben auch genug Beispiele, dass wir es können. Wir müssen es nur auch dann konsequent tun.
Wie schaut so ein Menschenschutzgebiet dann in der Praxis aus? Also was stellen Sie sich da darunter vor?
Also das letzte Kapitel meines Buches ist ja so eine Skizze der Stadt der Zukunft. Und wir wissen einiges eigentlich schon ziemlich gut. Wir wissen viel über Kreislaufwirtschaft, wir wissen viel über Energiegewinnung. Wir kennen viele, auch große Städte auf der Welt, die inzwischen einen erheblichen Teil von landwirtschaftlicher Produktion schon wieder in der Stadt machen. Die Schwammstadt, die Wasser in sich speichern kann und vieles, vieles mehr. Also darum geht es, dass die Stadt ein Teil der Natur wird, und das ist ja auch der Untertitel des Buches, wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird. Die Stadt darf nicht das versiegelte Stück Antinatur sein, sondern die Stadt muss ein Teil der Natur sein und werden. Und da gibt es ja viele Ansätze inzwischen weltweit und mir geht es eigentlich darum, davon möglichst viele zusammenzutragen und das ein bisschen aufzuzeigen und da auch Lust drauf zu machen. Weil am Ende bin ich überzeugt, es geht nicht um Verbote oder um Ideologie, sondern es geht darum, Lust drauf zu machen, dass die Menschen Freude an dieser Entwicklung haben und experimentieren, wie sich Stadt anfühlen kann und wie Stadt noch besser werden kann, als es heute ist.
Über diese Themen möchten wir dann eh gleich noch im Anschluss sprechen. Vielleicht noch, um kurz beim Naturschutz zu bleiben. Sie sagen ja, also wie Sie es vorher auch angedeutet haben, Naturschutz macht nur Sinn, wenn sie auch dem Menschen dient, wenn sie dem Schutz unserer Umwelt dient. Würden Sie sagen, dass es nicht trotzdem eine sehr menschenzentrierte Sicht auf die Natur ist, bei der man eben das mehr schützt, was eben auch für den Menschen dann mehr Wert hat? Es gibt ja auch andere, die sagen, wir müssten Natur um den Wert ihrer selbst willen schützen, auch um den Wert anderer Lebewesen schützen. Ist das nicht eine sehr menschenzentrierte Sicht auf die Dinge?
Naja, ich gebe zu, also ich bin von Beruf Bürgermeister und ich stehe im Zweifelsfall auf der Seite der Menschen. Und natürlich ist das eine menschenzentrierte Sichtweise, die ich darstelle und einnehme. Ich glaube, das ist aber auch wichtig. Ich sage ja umgekehrt auch, die Natur brauchen wir nicht schützen. Also die Natur außerhalb des Menschen, die ist so stark, die macht sowieso, was sie will, auch mit uns Menschen, was sie will. Sie lässt es uns ja regelmäßig spüren, mit Hochwassern und mit Muren und Bergstürzen und Fluten, wie stark sie ist. Also wir brauchen nicht auf die Natur aufpassen. Und ich finde es auch wichtig, immer zu sagen, wer will das denn beurteilen? Also wer will denn beurteilen, ob jetzt ein Bergwald besser ist als ein abgerutschter Bergwald, wo nur noch nackte Vegetation ist, die sich dann langsam irgendeine Pioniervegetation, die dort entsteht. Es ist eben auch sehr menschlich zu sagen, wir beurteilen jetzt, was gut und was schlecht ist. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr menschengemacht. Und deshalb geht es mir darum, da mit ein bisschen mehr, sagen wir mal, Demut und draufzuschauen und zu akzeptieren, wie klein und unbedeutend wir eigentlich auch sind, wenn man die gesamte Welt und die gesamte Erde betrachtet.
Sie haben vorhin gesagt, die Stadt muss wieder ein Teil der Natur werden. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass die Stadt in etwa auch so ist wie ein Wald. Sie sind ja selbst gelernter Land- und Forstwirt. Was meinen Sie damit genau?
Die Stadt ist ein Wald. Tja, also ich habe eine ganze Gruppe von Kollegen, die ebenfalls Bürgermeister und Förster sind. Und ich betrachte das natürlich ein bisschen auch aus dem Blickwinkel des Försters. Und ich sage mal so, der Wald ist hyperkomplex. Wald kannst du nicht detailliert planen. Wald wird nie genauso sein, wie du willst, sondern du musst am Ende akzeptieren, du kannst das System zwar ein Stück weit verstehen und du kannst es auch weiterdenken und weiterentwickeln, aber nicht im Detail und nie präzise. Und so ist es bei Stadt auch. Man kann eine Stadt beobachten, man kann Stadtentwicklung auch ein gutes Stück weit verstehen, aber es braucht sehr viel Demut und auch Erfahrung und Geduld und ich glaube auch ein Stück Liebe, um eine Stadt weiterzuentwickeln, zu verstehen, wie funktioniert die, was sind da für Prozesse im Gange. Und deshalb, ich habe vorhin gesagt, wir Menschen sind ein Teil der Natur. Also sage ich, ist die Stadt auch nur ein Ökosystem, wenn auch ein sehr ungewöhnliches. Und deshalb, dafür benutze ich dann diesen etwas plakativen Satz, die Stadt ist eigentlich auch nur ein Wald.
Um vielleicht ein bisschen konkretere Beispiele zu nennen und über die zu sprechen. Sie haben ja vorhin gesagt, also die Stadt der Zukunft ist ein Teil der Natur und muss zur klimaneutralen Stadt werden. Jetzt ist ja für viele Konstanz, wo Sie Bürgermeister sind, auch ein Vorbild bei dieser Entwicklung. 2019 hat die Stadt als erste Stadt Deutschlands den Klimanotstand ausgerufen. Wieso eigentlich?
Also vielleicht mal zwei Antworten. Die eine, wieso überhaupt? Weil wir natürlich in Konstanz und ich glaube inzwischen auch weit über Konstanz hinaus gesehen haben, dass Klimaschutz absolut dringend ist. Also dass wir schnell und sehr grundlegend weiterkommen und uns weiterentwickeln müssen. Und wieso waren wir das genau 2019? Davon erzähle ich in dem Buch, wie das gekommen ist. Da gibt es ein kleines Sonderkapitel, das das erzählt. Das war eben damals Fridays for Future in Konstanz. Ich meine, wir sind eine Universitätsstadt, knapp 90.000 Menschen leben hier und davon sind ungefähr 16.000 Studierende. Und da war schon ein großer Druck 2019 in dieser Fridays for Future Bewegung. Und ja, letztlich haben die mich bearbeitet. Das war der Wunsch von Fridays for Future, dass wir diesen Klimanotstand beschließen würden. Ich habe mich da zuerst dagegen gesträubt, dann habe ich mich damit beschäftigt, dann habe ich auch mit meinen Kindern gesprochen und dann fand ich es eigentlich eine gute Idee, zu sagen, wir müssen die Gangart vollständig ändern und dass wir am Ende die erste Stadt in Deutschland waren, war eigentlich ein Zufall. Es kamen ja wenige Tage später auch andere. Also unsere Absicht war eigentlich nicht, die erste zu werden, aber so ist es dann gekommen und seitdem richtet sich natürlich auch eine Menge Aufmerksamkeit auf das, was wir tun. Also wir haben da schon selber, wie man so schön sagt, die Latte sehr hoch gelegt und werden jetzt natürlich auch beobachtet, wie wir unsere Ziele erreichen.
Welche Bilanz würden Sie seither ziehen, jetzt in den 5 Jahren, die vergangen sind, seit die Stadt den Klimanotstand ausgerufen hat?
Na, Fridays for Future würde sagen, ihr seid immer noch viel zu langsam und da ist vielleicht auch was dran. Ich persönlich sage als Chef dieser Verwaltung, wir haben sehr, sehr viel vorwärts auch verändert und vorwärts gebracht in dieser Zeit. Ganz viel kleine Dinge, elektrische Busse angeschafft, elektrische Schiffe auf den See gebracht, Bäume in der Stadt gepflanzt und dann aber eben auch die großen Dinge. Wie wollen wir künftig die Wärmeversorgung der Stadt sicherstellen? Wir haben inzwischen eine Wärmeplanung abgeschlossen für die gesamte Stadt in dieser relativ kurzen Zeit, aus der wir jetzt genau sagen können, welche Stadtteile wir wie klimaneutral beheizen werden in der Zukunft und unter anderem werden 3 Stadtteile künftig mit Seewasserwärme klimaneutral geheizt werden und das alles ist in diesen 5 Jahren seit dem Klimanotstand entstanden und insofern bin ich der Meinung, wir haben jetzt sehr, sehr viel Grundlagenarbeit gemacht und die Umsetzung ist zwar auch noch Arbeit, aber ich glaube, wir haben schon ein gutes Stück der Wegstrecke hinter uns gelassen und wir sind ja auf dem Weg oder haben uns vorgenommen, 2035 weitgehend klimaneutral zu werden. Und ich bin schon guter Hoffnung, dass wir einen großen Schritt schaffen werden jetzt in den nächsten Jahren.
Sie haben schon anklingen lassen, Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten würden das vielleicht ein bisschen anders sehen. Pläne allein verhindern ja noch keine Emissionen. Viele sagen ja, die Emissionen hätten noch stärker reduziert werden müssen, um eben die Klimaneutralität zu schaffen bis 2035. Warum gelingt das eigentlich so schwer? Was hindert da die schnellere Voranschreiten, um eben Emissionen zu reduzieren?
Also wir haben einen ganz klaren Plan. Wir haben eine Klimaschutzstrategie beschlossen, die in 64, sagen wir mal, Maßnahmenbündeln genau erläutert, wie wir dieses Ziel erreichen wollen. Auch genau in Tonnen CO2 bemessen. Und wir können ja und tun das auch jedes Jahr genau untersuchen, wo sind wir davor und wo sind wir dahinter. Also es ist klar, die Grundlagenarbeit muss gemacht werden. Du kannst eben nicht einfach die Wärmeversorgung einer Stadt umstellen. Das ist eine Investition, die so groß ist, dass wir uns da auch keine Fehler erlauben dürfen. Also wir müssen es machen, aber wir müssen es sehr gründlich planen und dürfen keine Fehler machen. Und deshalb bin ich eben auch derjenige, der in der Rolle ist, zu sagen, lieber gründlicher und etwas langsamer, als dass wir es falsch machen und verstolpern. Warum ist das so schwierig? Naja, wir reden über die Dinge, die die Menschen sehr betreffen. Das hat man gerade schön bei der Diskussion um das Heizungsgesetz in Deutschland gesehen. Wir sprechen über die Frage, wie heizen Menschen ihre Wohnung? Wir sprechen über die Frage, was das kostet, ob das vielleicht mit irgendwelchen Einschränkungen oder mit Investitionen oder mit höheren Kosten verbunden ist. Wir sprechen über Mobilität. Wir sprechen darüber, was überhaupt das Bauen kostet. Und das sind natürlich alles Themen, die jeden Menschen in seinem täglichen Leben direkt beeinflussen. Und deshalb sind die sehr emotional. Und ich glaube schon, dass wir inzwischen der größte Teil der Gesellschaft akzeptiert, dass sich etwas ändern muss in Richtung Klimaschutz. Das ist übrigens auch ein Verdienst dieser Klimanotstandsdiskussion, denke ich. Das hat schon viel bewegt in den Köpfen, auch in meinem. Also die Menschen haben das schon weitgehend akzeptiert, dass sich was ändern muss. Aber ich glaube, wir müssen uns gemeinsam weiterentwickeln. Wir müssen gemeinsam experimentieren. Wir müssen gemeinsam Erfolgserlebnisse haben. Du kannst nicht einfach von oben als Gemeinderat oder als OB oder als Bundestag, als Bundesregierung da irgendeine Regelung draufdrücken, sondern die Menschen müssen das ein Stück weit wollen. Und davon handelt ja das Buch auch, dass ich sage, wir müssen gemeinsam sehen, dass etwas gut funktioniert und dann da Lust drauf bekommen. Ich zitiere immer Steve Jobs, den damaligen Gründer von Apple, der gesagt hat, die Menschen wissen erst, was sie wollen, wenn man es ihnen zeigt. Und ich glaube, in der Stadtentwicklung ist das eine sehr gute Regel, zu sagen, lass uns mal an einer kleinen Ecke was probieren, lass uns mal ein Experiment machen und dann können ja alle sehen, wie sich das anfühlt und ob das gut ist. Vielleicht einen Parkplatz wegzunehmen, einen Baum draufzustellen, du kannst dort im Schatten sitzen. Wir streiten über jeden Parkplatz, wie in jeder Stadt, den wir abbauen. Und wenn dann aber 4 Leute da im Schatten sitzen, dann bewegt sich was in den Köpfen. Und ich glaube, wir sind Demokratien. Die Menschen müssen alle oder mindestens eine Mehrheit muss den Weg mitgehen wollen. Und deshalb glaube ich, ja, man muss Schritt für Schritt vorangehen. Und ich verstehe die Jugend, ich verstehe Fridays, die sagen, das geht uns alles viel zu langsam. Das ist deren Recht und das ist deren Rolle. Und es ist aber auch mein Recht und meine Rolle zu sagen, die Kupplung kommen lassen. Ja? Also da vorne läuft der Motor und da hinten ist ein Getriebe dran und dazwischen gilt es, den richtigen Kraftschluss herzustellen. Und ich finde insgesamt, dass wir in unserer Stadt hier eigentlich ganz gut unterwegs sind.
Erfolgreich leben, Burgenland eben. Das Burgenland ist ein Land im Aufschwung. Mit gesunden Betrieben, attraktiven Arbeitsplätzen, hohen sozialen Standards und einer Lebensqualität, die ihresgleichen sucht. Komm und mach dein Glück im Burgenland.
Lässig leben. Burgenland eben.
Sie haben jetzt schon das Thema Parkplätze angesprochen. Es geht ja auch um eine neue Platzverteilung. In Österreich ist das ja auch immer wieder Thema, wenn neue Radwege gebaut werden oder Parkplätze wegfallen, dafür, dass eben Bäume gepflanzt werden. Man die Natur wieder ein Stück weit in die Stadt holt, Renaturierungsmaßnahmen setzt etc. Und das stößt natürlich immer wieder auf Kritik und Widerstand, wie Sie jetzt auch sagen. In Konstanz war es ja so, dass Parkplätze, die wegfallen, laut Grundsatzbeschluss im Gemeinderat ja auch wieder kompensiert werden müssen an anderer Stelle. Ist das auch eine Art und Weise, wie man solchen Leuten dann entgegenkommt, die aber vielleicht dann auch wieder dem Klimaschutz oder vielleicht der Klimaneutralität im Weg stehen kann?
Also das sind zwei Dinge, die da zusammenkommen. Die eine Frage ist, wie verändert sich Mobilität, dass sie klimaneutral werden kann? Und die andere Frage ist, wie funktioniert Verkehr in der Innenstadt? Und in der Innenstadt geht es eigentlich gar nicht so sehr um Ökologie, sondern in einer Stadt wie Konstanz, also mittelalterliche Stadt, sehr eng, sehr schmale Straßen, sehr wenig Platz auf dem Boden. Da geht es ja zuallererst mal um Aufenthaltsqualität. Also ich sage immer, Tempo rausnehmen, Lärm rausnehmen. Menschen müssen sich wohlfühlen und zwar auch Kinder und Alte müssen sich wohlfühlen. Und das geht leider nur auf Kosten der Parkplätze und der Straßen, weil andere Flächen haben wir gar nicht, über die wir verfügen können. Und darum geht es da nicht so sehr um ökologische Fragen, sondern eher um Fragen Lebensraum für Menschen. Und die Mobilität, die Frage, wie komme ich in die Stadt, ist nochmal eine andere Frage. Das ist ja eine Riesenentwicklung, die eigentlich außerhalb der Stadt stattfindet. Was kostet Elektromobilität? Welche Ladeinfrastruktur gibt es? Welche steuerlichen Anreize? Und. Also das sind Dinge, die können wir gar nicht beeinflussen. Und deshalb versuchen wir ja genau beim Auto, also wir verlagern Parkplätze aus dem Stadtzentrum raus, nach außerhalb, an den Rand des Stadtzentrums und versuchen das attraktiv zu machen, sodass wir ein Geschäftsführer unserer Industrie- und Handelskammer hat mal gesagt, der Ort, an dem wir den Mensch von seinem Auto trennen, gefühlt wie ein Baby, das aus dem Mutterleib muss. Ne? Wir fühlen uns geborgen im warmen Auto und so wohl und jetzt muss ich irgendwo aussteigen und dieser Ort muss gut und attraktiv sein und eben nicht der alte Park-and-Ride-Parkplatz, sondern einfach neue Ideen von Mobility-Hubs, von wo es auch dann bequem und schön in die Stadt weitergeht, ins Zentrum, zum Beispiel in Konstanz in der Zukunft mit elektrischen Booten und so weiter. Also das sind zwei verschiedene Themenstränge und beim Auto wird es besonders emotional, ganz schwierig. Übrigens gibt es noch einen Punkt, der auch emotional ist und das ist, dass die älteren Menschen sagen, ich kann doch nicht mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Also ich bin 80 und soll jetzt vielleicht mit dem Fahrrad zum Arzt fahren. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, ich muss gerade den älteren Mitbürgern auch eine Antwort geben, wie kommt man eigentlich in die Stadt, wenn nicht mit dem Auto? Und da sind wir schon gefragt, Lösungen zu überlegen, die für alle funktionieren.
Jetzt haben ja trotzdem manche Klimaschützer und Klimaschützerinnen, auch was Konstanz betrifft und wahrscheinlich auch viele andere Städte, kritisiert, dass teilweise Klimapolitik zu schnell einknickt, wenn es dann Gegenwind gibt, eben solche Interessen, wie Sie es gesagt haben, auch Menschen, die an ihrem Auto festhalten vielleicht oder weiterhin mit dem Auto in die Stadt fahren wollen, ihre Parkplätze haben wollen. Würden Sie sagen, dass das auch auf Konstanz zutrifft oder beziehungsweise muss man manchmal auch unliebsame Reformen und Maßnahmen durchsetzen, auch wenn die vielleicht zu Protesten führen?
Ja, klar, muss man. Aber in kleinen Schritten bitte. Also erstens mal, man muss auch bereit sein, den Schritt wieder rückgängig zu machen, wenn es nicht gut funktioniert hat. Auch dafür gibt es Beispiele auch in Konstanz. Und ansonsten muss man die Schritte so gehen, dass man ein gemeinsames Tempo findet. Am Ende sind wir Demokratien und in der Demokratie musst du eine Mehrheit mitnehmen und selbst ich bin auch nicht der Meinung, dass eine Mehrheit sich dann einfach durchsetzen darf, sondern die Mehrheit muss dann immer noch auch die Minderheit irgendwie mitnehmen und auf die Bedürfnisse der Minderheit achten. Und deshalb gebe ich zu, und das sage ich ja auch bei Fridays for Future immer, besonders schnell und effizient ist Demokratie nicht. Das stimmt. Aber es ist die beste Staatsform, die es meiner Überzeugung nach gibt. Und ich versuche eben mit dem, was ich sage und schreibe, einen Beitrag dazu zu leisten, wie man in einer Demokratie trotzdem zügig weiterkommt. Mit guter Laune zum Beispiel und mit der Lust, einfach Dinge zu verändern und auch mit Optimismus und nicht so viel mit Alarmismus und Angst.
Wenn wir schon beim Stichwort Demokratie sind, in Österreich waren ja gerade am Wochenende die Wahlen, bei der die rechtspopulistische Partei FPÖ ganz stark herausgekommen ist als stärkste Partei. Und das ist eben auch eine Partei, die sich sehr kritisch gegenüber Klimaschutz ausspricht, in der Vergangenheit auch immer wieder den Begriff der Ökodiktatur verwendet hat. Würden Sie sagen, dass Klimaschutzpolitik manchmal die Menschen vergessen hat, vergessen, diese einzubinden?
Ja, also ich habe schon zu tun gehabt, auch mit Radikal-Klimaschützern, die sozusagen, ich sag mal, eine Position vertreten von egal, also der Mensch darf jetzt keine Rolle spielen, Hauptsache wir machen radikalen Klimaschutz. Das ist meiner Meinung nach die falsche Antwort. Und also nochmal, wir sprachen ja vorhin über den Titel Menschenschutzgebiet. Ne? Also ich brauche eine Lösung, in der der Mensch vorkommt. Und deshalb Klimaschutz radikal ist auch nicht sinnvoll, sondern es muss einen gemeinsamen Weg, es muss einen Kompromiss geben. Und deshalb, ja, es gibt auch da Kräfte, die zu schnell und zu radikal unterwegs sind. Und deshalb rufe ich dann dazwischen und sage, hey Leute, es gibt auch noch uns Menschen. Und uns Menschen muss es ja damit auch gut gehen, sonst macht es keinen Sinn. Der Natur ist es egal, ob es 2 Grad wärmer wird, die verändert sich halt dann. Ne? Dann steigen halt ein paar Pegel der Meere und dann verschwinden ein paar Länder halb oder ganz. Und dann werden ein paar Wälder überflutet und das werden dann halt Seen statt Wäldern. Der Natur ist es egal. Das ist ja eine meiner Hauptaussagen. Das kann nur uns Menschen, darf es nicht egal sein. Und deshalb geht es eigentlich um Umweltschutz. Denn sonst haben wir Menschen ein Problem, die Natur nicht.
Sie haben sich ja in der Vergangenheit immer wieder dafür ausgesprochen, Menschen mehr einzuladen, mehr aufzufordern, sich auch lokal zu engagieren. Die Politik sei kein Lieferservice, haben Sie gesagt, die einfach nur abliefert und alle Maßnahmen eigenständig übernimmt. Wie kann es in der Praxis konkret funktionieren, solche Bürger dann in solche Maßnahmen, in solche Diskussionen stärker einzubinden?
Ja, entstanden ist es eigentlich aus der Zeit nach dem Klimanotstand, 2. Mai 2019. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass viele Leute sich in so eine, vor allem unsere jüngeren Mitbürger, sich ein bisschen in so eine Konsumhaltung begeben. Also nach dem Motto, jetzt haben wir gesagt, wir wollen Klimaschutz und jetzt, wenn in 3 Monaten der OB nicht geliefert hat, dann machen wir mal Druck. Und deshalb habe ich damals gesagt, Klimaschutz ist keine Pizza, war der Satz, den ich immer benutzt habe. Das kannst du nicht einfach vom Sofa aus beim OB bestellen und danach vergibst du dann eine Bewertung, war gut oder war mittelmäßig oder fand ich nicht gut. Das genügt nicht, sondern das müssen wir alle tun und jeder von uns muss einen Beitrag dazu leisten. Und wir haben in Konstanz, wie auch viele andere Städte, uns ja mit der Frage beschäftigt, wie geht das am besten? Wie kann man Menschen beteiligen? Und wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht. Wir haben auch Erfahrungen gemacht, was nicht gut funktioniert. Und worüber ich in meinem Buch schreibe und wovon ich wirklich überzeugt bin, ist die Arbeit mit Zufallsbürgern. Das heißt, es werden Menschen mit einer Stichprobe aus der Einwohnerschaft gelost. Die bekommen einen Brief von mir persönlich und in dem steht, ich würde sie herzlich bitten, dass sie sich Samstag, den sonst so vielten Mal 4 Stunden Zeit nehmen. Und dann kommen 20, 30, 40 Menschen zusammen, die sich nicht kennen, die ich auch nicht kenne. Ich bin übrigens auch nicht dabei bei diesen Veranstaltungen und die dann untereinander in geschützter Atmosphäre und hinter verschlossenen Türen Entscheidungen treffen, die wir mitbringen und wir sagen, bitte, hier ist ein Thema oder hier ist ein Budget, um das es geht, bitte sagt mal, wie ihr das haben wollt. Und wir machen die Erfahrung, dass die Leute mit großer Ernsthaftigkeit und großem Engagement das machen und wir machen die Erfahrung, dass diese Entscheidungen sehr, sehr akzeptiert werden in der Bevölkerung und übrigens auch im Gemeinderat, weil jedem sofort klar ist, wenn du auf diese Weise ein Gremium zusammenstellst, diese Menschen sind nicht an irgendeine Partei gebunden, also vielleicht sind sie an eine Partei gebunden, aber das ist dann Zufall, aber die sind dort zufällig ausgewählt und die stehen nicht der Politik nahe, sie verfolgen nicht irgendwelche Ziele von Parteien oder was, sondern sie sind da einfach als zufällig ausgewählte Menschen vor Ort und das genießt eine ganz große Akzeptanz. Und deshalb glaube ich, dass das ein ganz, ganz wichtiges Element der Demokratie der Zukunft werden kann und muss. Denn gerade der Populismus, der ja immer sagt, das Volk will das und wir wissen, was das Volk will und ihr seid die böse Politik, in Anführungsstrichen, und ihr tut nicht das, was das Volk will. Genau diese Argumentation lässt sich damit komplett entkräften. Wenn ich 40, 50 Zufallsbürger mit einer Frage beschäftigt habe und die haben mir eine Antwort gegeben, übrigens oft eine sehr klare Antwort, ja, die machen ja nicht 53%, sondern da kommen 80-90% Entscheidungen oft raus, dann ist das das, was das Volk gesagt hat. Ja. Und dann ist ein Populist, der was anderes behauptet, eben nur ein Populist, der was anderes behauptet. Aber die Zufallsbürger sind ein ganz starkes Tool und wir machen damit seit Jahren Erfahrungen und weiten das immer mehr aus in Konstanz. Und ich persönlich bin überzeugt davon, dass das ein wichtiges Element für die Zukunft werden kann und muss.
Sie haben schon gesagt, Sie wollen und wollten ja auch mit Ihrem Buch ein positives Szenario für die Zukunft erstellen, wie es sein kann, wie die Stadt aussehen kann, die für die Menschen, die dort leben, lebenswert ist. Wenn man Berichte liest in den Nachrichten, kommt einem trotzdem häufig die Sorge unter von vielen Menschen vor aktuellen Entwicklungen, vor dem, wie es in Zukunft weitergeht mit dem Klimawandel etc. Manche Parteien, Politikerinnen und Politiker nutzen das und sagen vielleicht, früher war es besser, fordern ein Zurück zu früher, wo man vielleicht noch die Freiheit hatte zu verbrennen, also im Sinne des Verbrennungsmotors und die Natur vielleicht noch nicht so ausgebeutet war von anderer Seite. Ist das eine zu starke Idealisierung? Sehen Sie auch eine Gefahr in solchen Vorstellungen?
Vielen Dank für das Stichwort zurück zu. Da sage ich gleich was dazu, also zunächst mal zum Verbrenner. Ich staune ja wirklich, wenn mir jemand erklärt, dass seine Freiheit darin besteht, Benzin zu verbrennen. Also das finde ich schon eigentlich krass naiv, ja, zu sagen, ich habe, Freiheit ist für mich, wenn ich an die Tankstelle gehen kann und 100 Liter Benzin in mein Auto tun kann, dann sage ich, ich kann mir keine größere Abhängigkeit vorstellen als die. Also wenn du Benzin zum Autofahren brauchst, dann bist du abhängig von Menschen, die dir Benzin liefern und soweit ich weiß, kann man in Österreich, genau wie in Deutschland, relativ wenig Benzin selbst produzieren. Wir brauchen also Leute irgendwo auf der Welt, die uns das liefern, die unsere Preise diktieren und alles drum und dran. Kurzum, ich kann überhaupt nicht verstehen, was daran Freiheit sein soll. Eine Freiheit beim Auto wäre für mich, ich habe eine PV-Anlage auf meinem eigenen Dach, ich habe einen eigenen Batteriespeicher und einen eigenen Wechselrichter und unten dran hängt mein Elektroauto und dann tanke ich meinen eigenen Strom. Das ist für mich Freiheit bei Automobilität. Zurück zu ist ein Stichwort, darüber habe ich geschrieben. Es gibt kein Zurück zu. Also ich beobachte eigentlich dieses Zurück eher, sagen wir mal, in grünen politischen Lagern, so ein bisschen romantisch. Also wenn wir wieder so leben würden wie 1915 oder 1830, dann wäre alles besser. Und ich sage, das wird nicht funktionieren. Wir sind heute viel, viel mehr Menschen auf der Erde. Es gibt kein Zurück zu irgendwas. Es gab nie oder es gibt kein Rezept von früher, mit dem wir heute leben können, sondern wir müssen es neu erfinden. Und meiner Überzeugung nach braucht es dazu neue Technologie. Vor allem braucht es Digitalisierung. Die Digitalisierung bietet so viele Antworten im Sinne von Sharing, im Sinne von Energiegewinnung, im Sinne von Ressourcenmanagement, das essentiell wichtig ist für das Leben in der Stadt in der Zukunft. Also insbesondere in der Stadt, nicht nur, aber insbesondere in der Stadt.
Wenn wir jetzt von zurück zu, zum Hinzukommen vielleicht, um es so zu formulieren. Würden Sie sagen, ist die Klimaneutralität in Konstanz für 2035 noch erreichbar?
Im Prinzip ja. Also das kann schon sein, dass wir das eine oder andere Wärmenetz dann noch nicht fertig haben und dass du dann bilanziell vielleicht eingestehen musst, da fehlt noch die eine oder andere Tonne. Aber ich glaube, am Ende geht es ja nicht um diese letzte Tonne im Jahr 2035, sondern es geht darum, sind wir in der Lage, gemeinsam als Stadtgesellschaft die ganz großen Hebel umzulegen. Und mein Gefühl ist, dass wir das schaffen können. Wir können es nicht alleine. Wir brauchen dafür Land und Bund, die mit ihren Gesetzgebungen, mit ihren Rahmenbedingungen, mit ihren Förderungen Grundlagen legen müssen, dass wir das als Stadt können. Aber ich bin schon gut der Hoffnung, dass das gehen wird. Aber ich sehe natürlich auch, dass wir an manchen Stellen zu langsam sind, auch als Land mit unseren Verfahren, mit unseren wahnsinnig aufwendigen Naturschutzverfahren, mit denen ich mich ja auch in dem Buch viel beschäftige, die sehr, sehr lange dauern und sehr restriktiv sind. Und deshalb schreibe ich ja auch das Buch, um zu sagen, daran muss sich schon noch was ändern, sonst werden wir es nicht in dieser Zeit schaffen.
Schauen Sie für Vorbilder vielleicht manchmal auch nach Österreich?
Wir schauen manchmal auch nach Österreich. Wir waren vor Jahren in Wien und ich überlege gerade, wie euer neuer Stadtteil in Wien heißt, den wir besichtigt haben. Seestadt, genau. 25.000 Menschen, glaube ich, habe ich im Kopf. Wien, eine der am stärksten wachsenden Städte im deutschsprachigen Raum. Das Erste, was man gemacht hat, um einen Stadtteil Seestadt zu bauen, war, man baut erstmal eine U-Bahn-Station. Ne? Und das ist interessant. Also im Grunde zeigt das ja die genau das. Auch dort denkt man sehr stark in nachhaltiger Entwicklung, aber auch, wenn ich mich erinnere an die ganze Frage, wie werden dort Quartiere entwickelt, Nachbarschaften entwickelt, Spielplätze, Aufenthaltsbereiche, dann ist Wien sicher auch ein Beispiel für, in dem man sehr moderne Stadtentwicklung sich anschauen kann. Und ich sage immer, für uns Städte ist es ja, jede Stadt braucht ihre eigenen Lösungen, aber es ist total wichtig, dass wir uns voneinander erzählen und dass wir gucken, wie machen es die anderen, weil du kannst immer von anderen Städten was lernen und andere Städte von dir auch. Und deshalb braucht es unbedingt dieses drüber sprechen und in meinem Fall eben auch drüber schreiben und davon erzählen.
Herr Buchert, vielen Dank für das Gespräch heute.
Ich danke Ihnen sehr, sehr gerne. Das hat Spaß gemacht.
Damit auch einen herzlichen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns wie immer gerne ein E-Mail an zukunft@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auch über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Ich bin Jakob Hallinger. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Erfolgreich leben, Burgenland eben. Das Burgenland ist ein Land im Aufschwung. Mit gesunden Betrieben, attraktiven Arbeitsplätzen, hohen sozialen Standards und einer Lebensqualität, die ihresgleichen sucht. Komm und mach dein Glück im Burgenland.
Lässig leben, Burgenland eben.